Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Moin moin, liebe Leute, herzlich willkommen. Hier spricht Senior Prinzeps Nico.
Nachmacher und oder Vormacher in dem Fall. Ja, und schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, gutes was auch immer da draußen an den Vox-Verstärkern. Hier spricht Dennis. Die Waffenservitor Dennis. Hier spricht Waffenservitor Dennis.
Oh, bitte die ganze Folge in der Tonqualität. Das wäre super. Genau, also 1-1-1-2-1-1-1. Nein, moin moin. Ja, Hallöchen, liebe Leute. Wir sind's wieder. Wir wollen euch ein wenig was zu den Titanen 2.0 erzählen. Und wir sind auch nur 2.0 heute. Jetzt müsst ihr euch so richtig mit den alten Säcken abgeben. Aber alte Säcke können besser, sag ich gleich mal so.
Dann sag ich so, war es noch damals, wo Games Workshop noch die alten Titanen aus Bakelite hergestellt hat. Das war noch Zeiten.
Die alten Titanos von Epicast, an die erinnere ich mich noch.
Oh ja. War das Epicast oder Armorcast?
Wir hatten doch. Ich glaube sowohl als auch. Also witzigerweise habe ich sogar ein Stomper der Orks von Epicast.
Geil. Aus diesem weißen, gelblichen. Genau, ich glaube, ursprünglich waren die weißen, dann sind sie irgendwie im Laufe der Jahrzehnte vergilbt oder waren die von Anfang an so gelblich?
Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, doch, ich habe ja so ein paar Kanten mal abgeschliffen. Doch, die sind innerlich nur etwas heller, aber immer noch gelb, so beige.
Naja, so richtig schön zigarettengelb.
Und stinkt, wenn man mit denen arbeitet.
War übrigens, das waren die ersten Titanen, die ich da mal live gesehen habe. Die waren noch von Armorcast. Und zwar waren das Warhounds, die noch diese richtigen metallischen Hundeköpfe hatten.
Ja, mein Unvermögen mit einer Kabellage hat jedenfalls dazu geführt, dass wir heute ein zweites Mal aufnehmen. Naja, jetzt klappt's hoffentlich. Ja, Leute, kommen wir mal zum Hobby-Progress. Starte jetzt mal. Jetzt irgendwie nicht unbedingt passend zum Thema, aber ich habe jetzt gerade mal so gar nichts 40k oder 30k auf der Platte oder auf dem Maltisch. Ich bin gerade tatsächlich in die alte Welt abgetaucht und habe da ein Projekt rausgekramt, mit dem ich letztes Jahr schon mal angefangen habe. Deswegen war dankenswerterweise schon vieles vorgrundiert und gebastelt und entgratet. Und naja, jetzt habe ich innerhalb von 1,5 Wochen fast 60 Skaven, Clanratten und Sklaven der Clan.
Alter!
Schon so Base Colors raufgeknallt. Und ich hoffe, in 2 Wochen sind die komplett fertig und die ersten 30 Storm Vermins sind ebenfalls schon mit Base Colors versehen. Ja,
ja, geil.
Hau ich richtig was raus. Vor allem, weil ich auf das Zweitarmee-Projekt danach richtig Bock habe. Und das findet der liebe Dennis vor allem auch richtig, richtig schön.
Ja, wo wir gerade noch beim Nachmachen waren. Aber das finde ich ja sehr gut.
Ja, total. Du bist irgendwo zwar der Kleine, aber dann doch wiederum der Große, also irgendwie ein Vorreiter. Es geht nämlich um die Dragica, und zwar die Chaos-Zwerge, für die ich schon immer mal so ein kleines bisschen geliebäugelt habe und jetzt habe ich mich entschlossen, auch mit dem Aufflammen von Old World da voll einzusteigen und genau, bringt Spaß.
Es ist halt einfach, ich meine, wir sind ja hier unter uns, ne, hier können wir ja reden. Das ist total. Halt einfach die schönste Armee, die es für Warhammer Fantasy gibt. Ne? Also der Jeremy hat einfach gar keine Ahnung, wovon er da redet. Immer sich da über irgendwelche, ich glaube, das ist Hutneid.
Die Ratten kann man schon benutzen, aber ich würde sie dann halt nur als Sklaven der Chaos-Zwerge einsetzen.
Also ich finde, Skaven finde ich auch wunderschön, wirklich. Ich meine, ich mag eigentlich alle klassischen Warhammer-Fantasy-Armeen, bis auf Waldelfen, die waren einfach scheußlich hässlich, die Modelle dafür. Aber Chaos-Zwerge, die sind so einzigartig damals gewesen. Dieses Sumerer, Assyrer, Babylonier-Thema, die hohen Hüte, also wie kann man die nicht mögen, ne? Ich glaube, Jeremy ist einfach nur neidisch, weil der halt selber so ein Bart und solche Locken nicht mehr hinbekommen.
Bestimmt. Naja, wie war ich bin schon echt gespannt auf meine Bestellung. Ich habe eine Mail gestern bekommen, dass sie unterwegs ist. Es werden, der erste Schwung wird ein ganzer Satz aus Lost Kingdom Miniatures. Und ja, ich bin gespannt. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe sogar, Schluck Almdudler, warte. Ich habe sogar etwas Butter Progress zu verzeichnen, endlich nochmal.
Und darf, zwar darf man das überhaupt?
Bin ich, ja, ich bin fleißig dabei, mein Tyrant's Legion Killteam zu vervollständigen und zu erweitern. Da habe ich jetzt auch die Tage mal oder letztens mal mit dem lieben Eike mal gespielt, habe dann aber gemerkt, dass ich da irgendwie einen Fehler gemacht habe bei der Fireteam-Zusammenstellung. Also ich habe einfach viel zu wenig Modelle gespielt und darum bin ich gerade dabei, ich bin fleißig dabei, Tiermenschen zu bemalen und zu bauen, weil do you even Tyrant's Legion when you're not Tiermensch? Und ja. Toller Satz. ich habe die fantastischen Regeln, die Paul und Lukas da zusammen gefriemelt haben, die habe ich ein bisschen angepasst an meinen Lore-Fetisch. Und zwar habe ich den Retaliator nämlich da als Leader. Und der kriegt noch eine Peitsche in die Hand. Das passt irgendwie sehr gut, finde ich. Und dann habe ich gerade einen Ogrin gebaut. Ich wollte ursprünglich den Ogrin aus der The Blooded Box nehmen. Aber ja, oh Gott, das war dann doch irgendwie, aus irgendeinem Grund habe ich es einfach nicht gemacht. Stattdessen, ich meine, der ist ja auch sehr, der sieht ja sehr nach vollzeitangestelltem Chaos-Anbeter aus. Und ich wollte es halt irgendwie ein bisschen was anderes machen. Und deswegen habe ich jetzt aus dem Plastik Blood Bowl Ogre habe ich einen Arco-Flagellanten-Ogrin gemalt, der so ein bisschen eine Mischung ist aus so, ja, zwangsverpflichtetem Häftling, dem sie halt so noch eine Tarnhose in der Tarnfarbe, wie ich meine anderen Heinis da gemacht habe.
Ich finde das super übrigens, das Thema, also das Thema des Modells, ich finde es auch echt gelungen. Und ich musste auch spontan daran denken, dass ich schon mal die Idee hatte, eine Folge mit euch aufzunehmen über Bestrafung im Imperium. Und tatsächlich ist die Arco-Flagellation ist eine Form der Bestrafung. Also, dass du da mit diesen Elektrogeißeln ausgestattet wirst, du bist halt jedoch da. Und ja, ich finde das irgendwie ganz witzig als Bestrafungsaktion. Keine Ahnung, was dein Ogrin alles im Vorleben angestellt hat.
Schlimme Dinge. Richtig schlimme Dinge. Kann man sich ja vorstellen, was da los gewesen ist, dass sie einen, also jeder, der schon mal sich einen Arco-Flagellanten angeguckt hat, der weiß, okay, da ist irgendwas ganz, ganz schief gelaufen. Und wer auf die Idee kommt, sowas aus einem Ogrin zu machen, Prost Mahlzeit, ne? Ich habe den gekitbashed im Prinzip, ja, mit diesem Ogre und Bits von einem Penitent Engine. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, und der hat nur einen Flagellationsarm, der andere ist halt einfach ab und da wurde dem so ein Topfdeckel drauf genietet, fertig. Und Lobotomie natürlich. Ich war am Anfang überlegen, ob ich dem irgendwie da, wo sie dem irgendwie den Kopf aufgemacht haben und einfach durch Metallplatte ersetzt haben, ob ich ihm da ein bionisches Auge noch mit reinsetze. Das hatte ich kurz mit Andy kurz geschlossen. Und der meinte, nee, mach das nicht. Und dann habe ich so, geil, es fehlt ihm halt einfach so ein Viertel vom Kopf, was dann durch eine Metallplatte ersetzt wurde, kein Auge rein. Braucht auch keiner. Ich meine, der Imperator oder wer auch immer gab ihm ja ein zweites Auge in seiner unendlichen Weisheit. Das reicht.
Und jetzt ist er ein Spielzeug der Inquisition. Großartig.
Ja, nee, ja nicht mehr. Der ist ja jetzt eingegliedert worden. Ich wollte auch irgendwie so ein bisschen Lore zu schreiben. Ja. Also so ein Erklärungsschreiben, warum es jetzt doch total sinnvoll und klug und gütig ist, Abhumane und Mutanten mit in die Tyrant's Legion reinzunehmen.
Ich finde das super. Ich habe mich auf jeden Fall auch gleich an mein Modell erinnert gefühlt. Hier mein Lete 7 hieß er, glaube ich. Und zwar war das mein Arco-Flagellant für das Inquisitor 28 Spiel, beziehungsweise die Kampagne, die wir mal versucht haben zu starten. Genau, und Lete 7 war mein Arco-Flagellant. Ganz witzig.
Kann sein, dass ich gleich nochmal irgendwie draußen Leute verjagen muss. Ich sitze hier bei mir im Laden und vor der Ladentür haben sich irgendwie Menschen häuslich eingerichtet und sind laut. Ich weiß nicht, ob die da Fußball reenacten oder so, aber naja.
Ach ja, EM. Ach, die läuft ja auch.
Aber soweit hält es sich in Grenzen, aber wenn es nochmal lauter wird, vielleicht haben wir Glück und es regnet nochmal richtig dolle. Naja, gut. Ach ja, und wer erkennt, welches welches Tarnmuster ich da welches Tarnmuster ich für die Hose von dem Ogrin und den Tiermenschen genommen habe, der kriegt, was kriegt er denn? Aus welcher Referenz das stammt, der kriegt einen Tiermenschen von mir. So.
Auch gleichzeitig der erste, noch
ein nicht alle.
Spiel mit dabei.
Na, zack, einen rausgehauen. Paff.
Nice. Kommen wir doch zur Folge, oder? Oder wollen wir rein? Rin? Jo, die Titanen wollen auf sich aufmerksam machen.
Ja, ich höre schon das Kriegshorn drücken.
Ja, einige. Eine Sache, wir wollen jetzt einmal die Titanklassen einfach mal euch vorstellen, die es so gibt.
Genau.
Und eine Sache vorweg, wir werden keinerlei Größenangaben erwähnen, da...
Du vielleicht nicht. Ich gehe hier voll ab.
Ja, aber das ist das Problem. Diese Größenangaben im Lore oder überhaupt von Games Workshop aus auch, die sind so unterschiedlich von bis. Und da habe ich euch nur mal ein paar Beispiele, wo sich, Games Workshop wirklich selber auf den Fuß tritt. Ich habe ja selber einen kleinen Reaver-Titan bei mir zu Hause stehen. Und den habe ich einfach mal ausgemessen von der Höhe. Und einen Space Marine, der im Originalmodus, ich rede nicht von Primaris, in Servorüstung 2,5 Meter groß ist. Und dann verglichen mit den Angaben, die es häufig so auch von GW und offizieller Seite gibt. Offizieller Seite soll er so 25 Meter groß sein, ein Reaver Titan. Und wenn man es einfach nur ausrechnet, ganz billo, komme ich auf knapp 30 Meter. Also da sind schon mal 5 Meter Unterschied. Noch deutlicher wird es bei dem Warlord, und zwar in dem Buch Adeptus Titanicus. Da gibt es schon so ein schönes Schemata, ein Warlord, wie er im Ruhemodus steht, und ein Space Marine zwischen den Beinen. Und auch da habe ich einfach mal ausgemessen.
Ist das ein Space Marine zwischen deinen Beinen, oder freust du dich so, mich zu sehen?
Okay, in diesem Fall ist es eher Gekröse auf dem Boden, also eher das, was unten rausgefallen ist. Aber das Ding ist alleine schon bei dieser einen Abbildung, wo unten eine Größenangabe von, was waren das, 32 Meter oder so drauf sind. Wenn man den Space Marine in Relation zu dem Warlord setzt mit 2,5 Metern, kommen wir, laut der Tabelle 32 Meter und ausgemessen 41,5 Meter. Und so ein 41 Meter Titan wird jetzt schon als Imperator teilweise abgestempelt. Dann gibt es Bücher und Romane, in denen die 100 Meter groß sind. Also das ist wirklich von bis und dementsprechend schwierig einzuordnen. Nichtsdestotrotz sind es unfassbar mächtige Geräte, Kriegsgeräte, die auf dem Tisch oder halt überhaupt in der Vorstellung voranschreiten und alles halt vernichten. Ich glaube, denen ist die Größenangabe ziemlich egal.
Ja, aber auch bei den Größenangaben, man darf ja nicht vergessen, das ist ja im Prinzip im Lore, ne, ist das sind ja in Lore Größenangaben. Ne? Man darf halt nicht vergessen, dass das dass wir da in einem Universum sind, in dem die verlässlichste Lichtquelle immer noch Kerzen aus Menschenfett sind, ne? Und am besten eine Nachricht durchs Universum dann doch noch auf Pergamentrollen weitergereicht werden. Ne? Also dieses, was wir da noch aus dem War of the False Primarch Projekt kennen, everything you think you know, you think to know is a lie, das darf man halt nie vergessen. Ne? Also das ist ja ein hocharkanes, unpräzises Gebilde, dieses Imperium. Ne? Also das kann sein, dass der Imperator Titan 100 Meter groß ist, vielleicht ist er auch nur 44 Meter groß oder so. Ne? Allein wenn man sich das Artwork anguckt, da sehen die ja aus, als wären die Kilometer
noch groß. Nochmal ein paar mehr Meter. Aber das, genau, nur das haben wir schon mal zu den Größenangaben. Ja, ist eine wilde Nummer. Genau, dann würde ich einfach mal direkt starten, und zwar in der Form, wie die Klassen zur Geltung kommen, beziehungsweise wie sie eingesetzt werden. Also die Titanen arbeiten natürlich gerne, also jeder einzelne Titan ist eine Riesenwaffe, aber die arbeiten häufig einfach in Manipeln, so nennen sich die Einsatzgruppen. Und da gibt es, da stelle ich euch jetzt einfach mal drei Stückchen vor. Zum Beispiel das Axiom-Manipel, da hast du zwei Reaver-Titanen, zwei Warhorn-Titanen und einen Warlord. Das ist auch eine der gängigsten Einsatzgruppen. Die variieren in Größe, aber das ist halt eine der häufigsten Manipelformen. Dann haben wir das den Boxsack-Manipel schlechthin, und zwar das Myrmidon-Manipel. Da hast du drei Warlords und zwei Reaver, also mit der Mannschaft, die können, wenn sie die Geschütze nach oben drehen, schon einen Kreuzer im Orbit beschädigen. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Und ein ganz leichtes Manipel wäre zum Beispiel eher so zur Aufklärung, wobei Aufklärung, naja, ist immer noch heftig viel Output, was die so haben. Ein Reaver-Titan und vier Warhound-Titan.
Weiß man, ist es bekannt, wo das der Begriff Manipel herkommt?
Ich müsste jetzt tatsächlich Google anschmeißen, was die direkte Bezeichnung bedeutet. Und
Naja,
keine Ahnung.
also da kamen die Römer mit. Das war quasi ein Haufen, eine Handvoll oder Schar.
Ah,
Manipel
okay.
von ja vom lateinischen Manipulus, ja, was vom Wort Manus für Hand, ne, kommt, das ist halt echt eine Handvoll und das ist quasi eine Grüppchenbezeichnung innerhalb einer Legion.
Dann sind wir ein
Ne, gab es aber auch
Podcast-Manipel.
schon, ja, wurde aber auch schon in vor, also in der Zeit, bevor halt Legionen in der Art, wie wir sie kennen, verwendet wurden, verwendet. Jawohl. Das als kleiner. Als kleiner geschichtlicher Exkurs.
Ja, aber cool. Damit wir jetzt auch eine übergeordnete Bezeichnung für unseren Podcast Manipel haben. So können wir uns ja auch mal vorstellen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir in die Klassen rein. Und da würde ich halt auch gleich einfach mal mit dem, ich sag mal, Alpha-Predator, die Mutter aller Titanen, im wahrsten Sinne des Wortes, anfangen. Und zwar den Castigator, beziehungsweise die Castigator-Klasse. Die wurde entwickelt, wann, ist unbekannt, muss man ganz ehrlich sagen. Die kommt noch aus dem dunklen Zeitalter der Technologie. Die Klasse, die es damals gab, die wurde in ein STK umgewandelt. Von diesem STK hat man mehrere Abzüge gemacht und daraus die technologisch primitiveren Titanen, also primitiv in Anführungsstrichelchen. Daraus hat man die Baupläne für die kommenden Generationen an Titanen kreiert. In der letzten Folge hatten wir euch ja vorgestellt, wieso, weshalb, warum die erfunden oder wiedererfunden wurden, weil es ja auf dem Mars gegen die Carnivora ging. So eine kybernetische Überrasse, keine Ahnung. Wilde Nummer. Jedenfalls hat man von dem Castigator ja irgendwie das STK verlegt, überspitzt gesagt, nein, verloren und vergessen. Und zwar landet das wohl auf der Welt Caeronea, irgendwie sowas in der Art. Jedenfalls die Welt ist irgendwann im Warp verschwunden und das war ungefähr M39. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich dieses STK selbst reaktiviert und ein Bewusstsein entwickelt. Ganz wilde Nummer. Jedenfalls, ich will gar nicht auf dieses STK Castigator eingehen im großen Stil. Da gibt es einen spannenden Roman zu lesen. Aus der Black Library. Es geht um. Ah, wie hieß der junge Mann noch? Ich komme jetzt nicht drauf. Es geht auf jeden Fall um einen Grey Knight, der diesen Titan wiederentdeckt und ja, besucht auf gut Deutsch gesagt. Und am Ende Grey Knight Alaric, genau. Und ich kenne den tatsächlich nicht.
Mit Doppel-A geschrieben.
Alaric, genau.
Alaric.
Alaric. Genau, und der hat diese Welt besucht, nachdem sie halt nach 100 Jahren wieder aus dem Warp als Dämonenwelt wiederkam. Und auf dem Planeten zum Beispiel sind 1100 Jahre vergangen. Das ist halt eine wilde Nummer. Und dann besucht er halt mit Inquisitor, mit Techpriestern und Techgarde halt diesen Planet als kleines Einsatzteam. Und da geht's halt ordentlich zur Sache. Schlussendlich wird das STK zerstört. Aber damit man sich einmal vorstellt, dieser Castigator wurde ursprünglich als Artillerie-Unterstützungsplattform eingesetzt. Keine Ahnung, gegen was für Zitadellen die Menschheit damals vorgehen musste, als um sich halt als dominante Rasse vor dem dunklen Zeitalter zu etablieren. Auf jeden Fall haben die wohl einiges zerstört. Und die Castigator waren also für vollkommene Autarkie ausgelegt. Das heißt, die Mannschaft, die diese Titan bewohnt hat oder in Gang gebracht hat, die mussten das Ding nie verlassen. Und das ist echt wild. Also kannst da drin essen, leben, wohnen, alles. Und das Gerät selbst hat sich, der Titan hat sich selbstständig repariert. Das war, der war überzogen mit einer weißen Panzerung und die hat sich einfach mal selbst repariert. Der Kopf, der sitzt oben auf den Schultern, hat einfach nur grüne flammende Augen und hinter denen befindet sich ein Kontrollraum. Der ist auch nicht so ausgeformt wie die späteren Titanen, also so richtig als Kopfform, sondern ich vermute, das sieht so ein bisschen aus wie so diese Castellan-Robots, die ja auch eher so topfförmige Köpfe haben. Und das Ganze wird umschlossen von einem hohen Metallkragen, der direkt in den Schulterpanzer übergeht. Und meistens hat er eine riesige Titanen-Energiefaust gehabt. Also ich will nicht wissen, mit was für, wie gesagt, großen Gegnern die zu tun hatten, dass sie solche Energiefäuste brauchten. Naja, und die haben einfach mal noch auf dem anderen Arm ein mehrrohriges Geschütz gehabt.
Das ist der Hammer.
Das ist irre. Und das hat einfach mal niedere Dämonen verschossen. Und die sind beim Aufschlag im Ziel zurück in den Warp geschossen worden oder zurückgeschleudert worden und haben eine Hitze freigesetzt, also von unvorstellbarer katastrophaler Energie. Das muss einfach nur grausam gewesen sein, so ein Viech im Einsatz gesehen zu haben. Und ja, nichtsdestotrotz, das ist definitiv der größte Titan, den es so je gegeben hat, menschengemacht.
Der Roman heißt übrigens Dark Adeptus.
Dark Adeptus, genau, ja, für alle Interessenten.
Ja, von wann ist denn der? Also ich meine, das liest sich schon relativ super bescheuert over the top. Ah, der ist von 2006. Ja, jetzt während des 13. Kreuzzug kehrt sie als Dämonenwelt aus dem Warp zurück. Justica, Alaric und Inquisitor Nyxos werden mit einer kleinen imperialen Eingreiftruppe geschickt, um einen unbekannten Planeten, bla bla bla. Und dann treffen wir auf diesen Tech-Ketzerei-Klumpen, der sich da Titan schimpft. Ja, das ist wild auf jeden Fall. Aber das ist halt auf jeden Fall auch eine wilde Zeit für Warhammer-Romane gewesen, muss man ja auch sagen. Das ist ja gerne mal ein bisschen sehr over the top.
Ben Counter hat's verbrochen. Nein, er hat uns in den Castigator eingeladen.
Mhm. Ich stelle mir gerade vor, so, hey, das Ding ist so groß, ihr braucht ihn nie wieder vergessen. Also ihr könnt ja sogar essen und sowas. Und dann sitzen hier drin, so, ja, wo gibt's denn jetzt Essen? So, ja, habt ihr euch nichts mitgebracht? Ich habe gedacht, ihr könnt hier drin essen. Ja, ich stelle mir vor, das ist ja keine Ahnung. Wir haben so eine Hühnerfarm einfach so da drin. Schickt die Hühner weg. Bark, 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 bark. Waffen klar machen. Ladet noch einen Dämon und sperrt die Hühner ein.
Ja, da fragt man sich, wie die Mikrowelle an Bord bedient wird.
Ja, haben einen extra Mikrowellenservitor dafür. Ja, krankes Teil auf jeden Fall. Machen wir weiter mit der Imperator-Klasse, wa?
Jo.
Also die Imperator-Klasse ist so eine der ikonischsten Titanen, die man so kennt. hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen, wenn man irgendwie altes Titan Legions oder generell älteres Artwork gesehen hat, wo Titanen drin vorkommen, auch auf moderneren Sachen. Und zwar ist das diese beeindruckende wandelnde Kirche, die man gerne mal sieht. Ne? Hier dieses Meme, everybody gangster until the church starts walking. Genau das Ding ist das. Die sind halt generell super selten. Also heutzutage, wie auch schon in der Zeit des Großen Kreuzzugs. Und eine Legio besitzt, wenn sie überhaupt sowas hat, nur ein bis zwei von diesen Dingern. Die sind halt gigantische, furchteinflößende und nahezu unzerstörbare Vernichtungsmaschinen. Ne? Also wie gesagt, das Ding hat eine Kirche oder eine Burg oder sowas obendrauf. Ne? Da gibt es verschiedene von. Ich habe auch mal einen gesehen, da hat so einen kleinen Kreml obendrauf stehen. Sah auch geil aus. Als riesige Waffenplattform sind sie mit einer für jedes Schema fest vorgegebenen Waffenkonfiguration ausgestattet. Ne? Also wie bei allen anderen Titanen oder bei den meisten anderen Titanen gibt es dann da verschiedene Einsatzgebiete für diese Titanen und da kriegen die dann halt dementsprechend Waffen draufgesetzt. Ne? Die gibt es mit für Flugabwehr, dann haben die halt obendrauf riesige Raketenbatterien oder halt so Flugabwehrgeschütze und gibt es halt auch mit riesigen Ballermännern, das eigentlich so Raumschiffgeschütze sind für die Arme oder für auf die Schultern, ziemlich wichtig. Abgefahren. Ihr Plasmagenerator, also auch schon mal was Ordentliches, liefert Energie für so riesige Waffen wie den schweren Plasma-Annihilator und hält 8 Deflektorschilde aufrecht. Das ist schon ziemlich wild. Also wenn man bedenkt, dass hat ein Baneblade Deflektorschilde? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee. Also so ein kleiner Warhawk-Titan hat 2 davon. Oder ich meine, die Audinatus-Maschinen haben 1. Ne? Also 8 Dinger davon, das ist schon, da muss man erstmal durchkommen.
Das ist eine Energie, alter Schwede.
Ja. Und obwohl der so riesig ist und natürlich in der Theorie gigantische Schritte macht oder so, ist der unfassbar langsam. Also der ist in etwa so schnell wie ein Mensch zu Fuß. Apropos Mensch zu Fuß, in seinen geräumigen Beinen kann der neben diesem ganzen Volk, was auf der Burg auf seinen Schultern wohnen kann, kann der in seinen Beinen auch noch Infanterie transportieren. Und zwar passt in jedes Bein eine ganz bequem eine Kompanie Imperiale Garde plus Hilfstruppen. Was auch schon cool ist. Ne? Also du bringst das Viech nah genug an den Gegner ran oder so, ne? Und dann machst du auf und dann gibt es auch mal einen Ausfall. Oder natürlich, was immer die Schwachstelle von so Titanen ist. Also mit Panzern kommt man so gegen sowas ja nicht an. Ne? Aber wenn du halt so Boarding-Truppen hast oder Infanterie, die dann halt einfach anfängt, an den Teil hochzurennen, läuft durch die Void-Schilde durch oder fängt an, das Ding halt zu stürmen, dann gehen halt Türen an den Beinen auf und dann kommt da nochmal Infanterie raus, die das Ding von außen und innen noch verteidigen kann. Richtig, richtig tolle Dinger.
Jo. Absolut. Und das muss man auch nochmal zu jeder Legio sagen, die im Einsatzgebiet unterwegs ist. Die werden ja auch nochmal alle unterstützt von Skitarii. Also bevor die Kompanie im Bein aktiv werden muss, um sich zu verteidigen, müssen ja erstmal alle, die draußen versuchen, den Imperator zu stürmen, auch noch an Horden von Skitarii vorbei. Das stelle ich mir alleine schon unfassbar anstrengend vor. Also es ist wie so ein Dauerlauf, würde ich sagen, bis, also, ne, so vom Erschöpfungsgrad. Nein, okay, ein bisschen mehr schon.
Gäbe es jetzt noch schöne Modelle dafür, ne?
Von den Skitarii?
Ja, weil die sind ja nett, aber die sind ja bei Weitem nicht so krank, wie die beschrieben sind in den ganzen Romanen, ne?
Das stimmt. Also ich stelle mir tatsächlich, und die haben aber eine andere Bezeichnung, die Skitarii immer wie die Talax vor, von der Legio Kybernetica. Ich mag die Modelle und so stelle ich mir tatsächlich die Skitarii korrekt vor. Aber
es gab da mal einen Roman, ich habe aber leider vergessen, wie der heißt, der ist auch schon älter. Da steht drin, dass Skitarii, also die wurden da in den fantastischsten Farben beschrieben quasi, manche hatten Schnäbel, manche haben sich irgendwelche Hörner auf die Köpfe geschraubt, weil die sich wohl so gestaltet haben, wie sie denken, dass Menschen denken, dass etwas furchteinflößend aussieht.
Ach,
das fand ich ganz geil in der, das fand ich ganz geil in der Beschreibung.
Das finde ich aber auch witzig.
Ja.
Weil,
aber bitte frag mich nicht mehr, in welchem Roman, sowas kann ich mir einfach nicht merken.
Naja, geht mir genauso. Da habe ich auch immer meine Schwierigkeiten und kann das nicht so gut abrufen. Genau, kommen wir nochmal zu der nächsten Klasse, die Warmonger-Klasse. Ein wirklich cooler Name. Warmonger. Das hört sich so einer an, wie als ob der irgendwie durch die gegnerischen Reihen pogen möchte. Das tut er aber überhaupt gar nicht. Und zwar ist das ein Titan, unwesentlich kleiner als der Imperator. Also wirklich nicht wirklich. Wirklich nicht wirklich, alter Nico.
Ja. Ganz kurz, wenn ich das noch eben sagen darf. Ich glaube, der wohl bekannteste Imperator-Titan ist wahrscheinlich der Dies Irae, oder?
Ist auf jeden Fall ein sehr bekannter.
Kommt und immer wieder vor.
Genau, der ist auf jeden Fall, das ist eine wirklich fiese Tötungsmaschine, die auch wirklich bekannt ist in vielerlei Hinsicht, also auch in den Romanen, vor allem im 30K und im 30K und im Universum.
In welchem, welche Legion stellst du nachher nochmal vor?
Ich stelle die Legio Mortis nachher nochmal vor.
Ah, dann kommt der vielleicht auch nochmal zur Sprache.
Jein. Also tatsächlich werde ich den Imperator-Titan Aquila Ignes vorstellen. Und da seht ihr, die Legio Mortis hatte mindestens zwei Imperator-Titanen. Wenn nicht sogar noch mehr,
Der fiese Dies Irae, sucht immer noch nämlich die Schlachtfelder der Warhammer 40.000 Gegenwart heim. Mittlerweile als Dämonenmaschine. Auch wild.
Ja, ich glaube, so ziemlich jeder korrumpierte Titan ist mittlerweile ähnlich wie der Castigator autark und muss nicht nochmal verlassen werden. Die Crew ist verwachsen mit dem Titan. Da gab es ja auch schöne Modelle. Also wenn man mal das Cockpit hat aufmachen können vom, ich glaube, dem korrumpierten Reaver, dann sah man halt die Mannschaft mit dem Cockpit verwachsen.
Ja, stell mal vor, du bist verwachsen und du gehörst halt irgendwie zur, was weiß ich was, Wartungscrew und du brauchst so einen Schraubenschlüssel oder so einen Drehmomentschlüssel und der ist einfach 5 Zentimeter zu weit weg und du kommst halt einfach nicht ran, weil du mit dem Ding verwachsen bist. Wie unfassbar ätzend das ist. Aber, ne, da sehen wir wieder, Chaos-Geschenke haben immer einen faden Beigeschmack. Ne? Es hat immer einen Nachteil.
Ja, das stimmt. Klein. Oder ja, wenn du dich so eine unglaublich juckende Stelle im Nacken.
Ja.
Daran hat keiner gedacht. Keiner.
Ne? Bist leider mit beiden Händen am Reaktor festgewachsen. Kann sich einfach nicht kratzen.
Und das 100 Jahre lang. Oh, ist das ätzend.
Ne?
Naja. Kommen wir wieder zum Warmonger. Der Warmonger, also leider kein Pogo-Kämpfer, der sich durch die gegnerischen Linien boxt, sondern ein zur Feuerunterstützung gedachter Titan mit extrem weitreichenden weiten Reichweite, der sogar seinen kleinen eigenen Lysander Targeting-Craft mitbringt, also einen kleinen Artilleriebeobachter in Form eines Unterstützungsflugzeugs, das so über ihm kreist und Ziele ausmacht.
Geil. Gibt es da ein Modell von?
Ich vermute ja. Also nicht von dem Artilleriebeobachter, aber ich von dem Warmonger müsste es ein geben von Legio, ich wollte von dem Legio Titanicus Spiel, also müsste sein. Der hat extrem breite Schultern und zwar aus dem Grund, um oben sehr viele Flakbatterien hinzustellen und zwar aus folgendem Grund. Ein mit extremer Reichweite agierender Titan, der natürlich große Zerstörung mit sich bringt, ist natürlich ein beliebtes Reiseziel für Angriffsflieger. Und die kann man halt sich nur auf diese Art und Weise vom Leibe halten. Also mit reichlich Flugabwehr ausgestattet. Genau, also das wäre jetzt zur Besonderheit oder die Unterklasse vom Imperator, eine Warmonger-Klasse.
Ich habe gerade mal nachgeguckt. Es gab für das Uraltspiel Epic, gab es den Warmonger als Modell. Und der hatte obendrauf, der hat nämlich auch so eine Bastion auf den Schultern, hatte der eine kleine Landeplattform mit einem Lysander-Fighter drauf.
Ach, das ganze Oldschool-Modell, cool. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Klasse, würde ich sagen.
Ja, und zwar kommen wir, wie der finstere Name schon vermuten lässt, Warmaster, zu einem anderen, Bestie aus Stahl und Keramit oder was auch immer da, woraus auch immer diese Schutzplatten sind. Und zwar, ja, der Warmaster. Das ist ein Titan, der, also dessen reine Existenz schon im Prinzip Tech-Ketzerei ist. Nämlich lange Zeit war von seiner Existenz gar nichts bekannt. Erst als der Herstellungsplanet, der Schmiedeplanet, auf dem diese Dinger hergestellt wurden, bedrängt wurde, wurden die dann auf einmal freigelassen und ein gigantischer Titan von hier stand 40 Meter, 44 Metern, wie gesagt, ist mit einer Prise Salz zu nehmen, schritt hervor und zermalmte die Feinde des Adeptus Mechanicus oder des Kult Mechanicus, die da denen auf die Pelle rücken wollten. Wie es in Warhammer nun mal so ist, das ist ja wie gesagt ein sehr, sehr okkultes und abergläubisches Universum und daher ist allein die Existenz oder eine Präsenz von so einem Warmaster eigentlich immer ein schlechtes Omen, weil das Ding heißt ja nun mal Warmaster, ne? Und wer hieß noch Warmaster? Richtig, der alte Horus. Und der ist nun mal untreu geworden und sowas klebt halt in dem Warhammer-Universum dann an allem was dran, was irgendwie mit Warmaster zu tun hat. Gutes Beispiel da wären zum Beispiel auch, fiel mir dann da ein bei der Recherche, die in dem Deathwatch-Rollenspiel kann man seine Rüstung für den Space Marine, den man spielt, die würfelt man, ne? Und wenn du einen eine Mark 5 Rüstung dir erwürfelst, dann bekommst du ein Minus auf Charisma, weil die Mark 5 Rüstung ist ja bekannt als Heresy Armor und ja, das ist da hängt so viel schlechtes Juju dran an dem Begriff Heresy Armor, dass alle die dich sehen, dass du das trägst, sagen die alle direkt so nee, Schmuddelkind, da wollen wir nichts mit tun haben. Also Chris Malus auf Charisma. Ja, ungefähr so geht's halt auch dem Warmaster. Wie gesagt, lange Zeit gar nicht bekannt, also auch dementsprechend nicht sanktioniert, dass das Ding überhaupt gebaut wurde. Daher schon eh ein bisschen schwierig. Die Crew in dem Monstrum besteht aus 9 bis 15 Männern und oder Frauen im Kopf des Titanen. Und zwar haben wir da einen Prinzeps mit 3 bis 6 Moderati und dann halt zig Servitoren und Engineers und so, die das Ding am Laufen halten. Er ist größer als der Warlord und ja, ist halt so ein Mittelding von der Größe zwischen Warlord und Imperator-Titan. Er hat den einzigartigen Omega-Primus-Plasma-Reaktor, was eine richtig krasse Kiste für sich schon ist. Und wir erfahren auch gleich direkt warum. Weil nämlich, der hat für die Waffen selber, hat der Sekundärreaktoren. Der hat nämlich ein absolut abartiges Waffenarsenal. Und zwar gehören dazu 2 Plasma-Annihilatoren der. Und jetzt kommt's, weil ich kann einfach nicht vernünftig Französisch aussprechen. Wenn es denn Französisch ist. Suzerain-Klasse. Suzerain? Ich weiß es nicht.
Zerstäuber-Klasse.
Boah, meine Güte, ja. Und Ardex Defensor Autokanonen. Wundervoll. Dazu hat er eine Revelator-Raketenbatterie oben in den Schultern drin. Also nochmal richtig, richtig fette Raketen, die das Ding abschießen kann. Sowie Raketenwerfer und doppelt verbundene Laserkanonen für leichtere Gegner und Fahrzeuge. Also der pulverisiert einfach alles, was ihm in die Quere kommt. Seine Schultern können außerdem zwei Unterstützungswaffen tragen, darunter Melterkanonen, wundervoll, Plasmakanonen, Vulkan-Megabolter, Apokalypse-Raketenwerfer und Turbo-Laser-Destructor. Wunderbare Dinger. Dazu hat der gute 7 Void Shields, also auch nochmal wirklich nicht schlecht. Der hat auch noch eine Subvariante, und zwar ist das der Warmaster Iconoclast, also der Bilderstürmer. Ja. Das ist im Prinzip eine Nahkampfvariante, und der ist mit einem Maschinengeist ausgestattet, der im Prinzip die, also eigentlich ist es der Maschinengeist eines Honigdachses. Also das muss ein unfassbar feindseliger, streitsüchtiger Maschinengeist sein, der da reinkommt. Der ist halt von oben bis unten vollgepackt mit Flamern, Meltern. Der hat eine Siege Drill E-Faust in Titanengröße und dazu noch ein gigantisches Kettenschwert. Ne? Also der wird im Prinzip auf und gegen gegnerische schwerste Befestigungsanlagen geschmissen einfach und soll da Löcher reinreißen. Muss ein Traum sein, in sowas Dienst zu führen. Ja, zum Beispiel haben Horus-Truppen bei der Belagerung des Imperialen Palastes auf Terra haben die Dinger eingesetzt. Und ja, war auch kurz davor ziemlich, ziemlich finster zu sein. Das war der Warmaster.
Eine feine Nummer.
Ein richtiger Feingeist.
Also den Warmaster gibt es tatsächlich als Modell für Legio Titanicus. Und wenn man den sieht, oder Legio Imperialis, das ist ja jetzt Adeptus Titanicus, insofern könnte man noch spielen, aber es ist Legio Imperialis, da findet man ja das meiste. Ja.
Und dazu das Ding sieht halt auch rattenscharf aus.
Ja, der sieht halt auch aus wie einer, der einfach nur einsteckt. Also gib ihm, komm. Komm und du gehst nie wieder oder bleibst ein Fleck. Also es ist schon echt eine Mördermaschine.
Du bist da ja ziemlich firm in dem Spiel, ne? Kommt dann die Box davon auch mit beiden Varianten, weißt du das? Oder muss man den dann... Ah nee, ich sehe es gerade. Also man kauft entweder oder. Man kann sich nicht selber entscheiden, ich spiele ihn so oder so.
Das ist sowieso die Krux bei der Geschichte. Bei älteren Warhound-Varianten zum Beispiel gab es auch nur eine bestimmte Anzahl an verschiedenen Bausatzmöglichkeiten, also an Bewaffnung. Und bei der Legio Imperialis Grundbox, da waren auf einmal, da waren jetzt zum Beispiel alle Waffenoptionen drin. Und ähnlich verhält sich das auch beim Reaver oder dem Warlord. Da gibt es dann halt auch, das ja, muss man immer separat bestellen oder so. Und das finde ich ätzend. Ja. Wenn du jetzt... Nee, finde ich nicht gut.
Ja, das Modell ist schon ordentlicher Kavenzmann, ne? Kostet bei den meisten Herstellern so... Ja, bei Kutami ist ja meistens einer der günstigeren, 116 Euro. Ist der so groß wie ein Dings ungefähr? Wie ein Knight? Oder... Ist der noch größer? Ich kann das schlecht einschätzen. Ich
würde ihn schon fast als kleinen Knight bezeichnen. Also einen Warlord habe ich ja fertig und der überragt hier meinen Leviathan, meiner Death Guard. Den überragt er. Mhm. Also und das ist der Warlord. Apropos Warlord.
Mhm. Wenn das mal keine Überleitung ist.
Bidimtsch. Genau. Kommen wir mal zu den beiden Klassen Titan, die mit die bekanntesten sind und vor allem auch im Imperium. Alter. Das sind genau die beiden jedenfalls Klassen, also erstmal die Warlord-Klasse. Das sind die Linienkämpfer. Das ist die schwerste Phalanx, die das Imperium stellen kann. Der Warlord-Kampftitan gehört zu den größeren Kampftitanen und ist eigentlich der Prädator auf dem Schlachtfeld und wird selten von schwereren Kriegsmaschinen überragt. Da, klar, der Imperator, ja. Imperator-Titan meine ich. Und aber nicht wirklich kann ihm irgendwas das Wasser reichen und ihn in Schatten stellen. Das geht so gut wie gar nicht. Er ist im Vergleich zu seinen zu anderen kleineren imperialen Titanen extrem stark gepanzert, also auch rundherum. Hat zwar seine üblichen Schwachpunkte wie Knie, Hüfte und so weiter oder der Kopf, aber selbst das ist moderat. Liegt daran, dass der Warlord-Titan einfach nicht den Bewegungsmoment hat, um sich schnell von links nach rechts zu drehen, und dementsprechend schraubt man natürlich an die Rückseite noch ein paar mehr Panzerplatten ran, damit er das Feuer locker aushält. Der Warlord besitzt nur einen Plasmareaktor, der reicht aber vollkommen aus, um vier große Hauptwaffen mit Energie auszustatten, wo drunter fällt, wie zum Beispiel der Vulkan-Megapolter, Melterkanonen, Plasmakanonen, Turbolaser-Destruktoren, Vulkangeschütze. Also da sind einige Großwaffen, die von ihm gestützt werden können, und zwar links, rechts am Arm und oben auf den Schultern. Parallel hat er noch kleinere Waffen, die im Nahbereich kämpfen, wie Laserkanonen, schwere Bolter. Die sorgen einfach nur dazu, dass, wenn irgendwelche übereifrigen Infanteriemodelle vorstürmen, dass die nicht irgendwie in seinen Dunstkreis kommen. Parallel werden 6 Void Shields mit Strom versorgt, und das ist schon eine Batterie. Da durchzukommen ist schwierig, gelinde gesagt. Dann der Warlord an sich, den gibt es in verschiedensten Kategorien. Es gibt also so kleinere Abweichungen. Deathbringer, Eclipse, Nemesis, Nightgaunt, das sind alles so Klassen, Unterklassen, die unterschiedliche Bewaffnung, unterschiedliche Schwere der Maschinen angeht. Also der Warlord selbst, das ist halt ein Basismodell, dazu gibt es aber natürlich Abweichungen. Also der eine ist mal ein bisschen leichter als jetzt der stinknormalo Warlord, aber immer noch ein Warlord. Und der wird zum Beispiel eingesetzt, wenn ein Reaver als noch kleinere Variante nicht ausreicht, als Beispiel. Oder ich glaube, der Nemesis-Titan ist ausschließlich als Titan-Killer ausgelegt, also für andere große Maschinen der böse Kontrahent, mit dem man sich nicht anlegen möchte. Und wie ich vorhin schon meinte, in den die Warlords, die agieren, auch wenn sie es wirklich, wirklich ohne Unterstützung könnten, die können sie solo mit großen feindlichen Kriegsmaschinen aufnehmen, mit großen Infanteriehorden, die können ganze, Panzerregimente ausschlachten. Aber das würde ja den Lack zerkratzen, und deswegen arbeiten die natürlich auch in Manipelform, wie vorhin angekündigt, und haben dann dementsprechend unterstützende Titanelemente dabei. Sei es jetzt zum Auskundschaften die Warhounds, da wird Dennis euch gleich noch was zu erzählen, oder halt als kleineren Kampfkumpel die Reavers. Genau. Und die Reaver-Titanen, kommen wir zu der Klasse, die sind eher so aus dem mittelgroßen Segment, sind schon kleiner, ich würde sagen, wenn wir wieder auf den Größen angehen, locker 10 Meter Unterschied zwischen Warlord und Reaver. Und die Reaver-Titanen, die werden halt, das sind auch ältere Modelle, glaube ich, mich erinnern zu können, als jetzt die Warlords, also generell älter, auch in jeder Legio vorhanden, und nichtsdestotrotz eine fantastische Titanenwahl für den Linienkampf. Die können nämlich auch extrem gut einstecken, aber vor allem auch ausstecken. Ausstecken, Alter, austeilen, Leute.
Ja, glaub, gut.
Das ist jetzt wieder so ein Zeitpunkt, wo ich am Rotwein nuckeln muss. Moment mal.
Boah, warte mal, dann mache ich aber auch noch hier eine schöne Flasche. Was haben wir denn da? Oh, Volvic Tee Zero mit Perzig-Geschmack. Yum. Mm.
Ja. Jetzt
unbezahlte Werbung.
Jetzt ist das Level wieder erreicht.
Ja, das sind ja auch die Reaver, die sind ja auch ziemlich alt, weil die Modelle gibt es ja auch seit den 80ern schon.
Ja, Genau, also die sind auch nebst den Warlords einfach auch die bekanntesten. Und als Figur zum Spielen auch, glaube ich, mit eines der ältesten und oder möglich zu kaufenden Modelle gewesen.
Also ich glaube, die muss mal sagen,
damals von Armorcast. Also, ich guck, die wurden auch von Armorcast damals mitproduziert. Ja, die sahen tatsächlich ähnlich aus, oder die hatten auch so eine tierische Haltung, möchte ich mal behaupten.
Ja.
Tierische Züge im Gesicht.
Auf jeden Fall. Die waren bedeutend näher an den aktuellen Modellen, an den aktuellen Designs, als es die Warhounds sind.
Ja, genau.
Ich muss dazu sagen, ich fand den, auch wenn ich Titanen immer cool fand, ich fand den Reaver irgendwie immer kacke. Der gefiel mir lange Zeit gar nicht. Ich kann gar, also ich weiß gar nicht warum. Ich fand die doof. Und
ich fühle mich jetzt persönlich zwar angegriffen, aber ist okay.
Nee. Also und jetzt ganz kürzlich hat sich das irgendwie geändert. Ich habe dir ja die Tage dieses Modell auf Instagram geschickt, dieses Diorama von dem Reaver, der einen Panzer zerstampft. Von Artis Empire Art nennt sich der Künstler. Und das ist so geil. Also er hat halt dieses Diorama gebaut und dann das halt mit das Foto mit Photoshop oder irgendwie sowas bearbeitet. Ne? Der sieht so cool aus. Ist aber auch ein geiles Farbschema. Ne? Aber yam. Die gibt es ja auch für Legiones Imperialis. Ne?
Ja, hat mich ja auch inspiriert. Für mein Reaver für die Legio Imperialis, beziehungsweise für die, nicht Legio Imperialis, in diesem Fall ist es ja die Legio Magna, die ich ja beim letzten Mal kurz mal erwähnt, nee, die habe ich gar nicht erwähnt, sondern die ich jetzt bemalt habe. Und die Modelle, da ist ein Reaver dabei und genau der steht ebenfalls mit seinem linken Fuß auf einem ziemlich ausgebombten Bunker. Da bin ich noch
tatsächlich.
Bin noch ein bisschen überlegen, ob ich da noch so rußgeschwärzten also Watte noch reinstopfe oder dass es so ein bisschen unten rausquillt und halt am Fuß hochqualmt. So ein bisschen, so das war schon mal die Idee. Ansonsten.
Wie groß ist das Modell ungefähr bei Legions Imperialis?
Oh, warte. Der Cyborg-Größe. Ich gucke mir
gerade.
Ich glaube, der ist so Cyborg-groß.
Okay, cool. Ja, das Forgeworld-Modell, du hast einen, ne, von Forgeworld, richtig?
Ja, genau.
Ja, der ist ja so, boah, was haben wir da als Äquivalent? Ein großer Teddybär. Ja, wobei, das ist eine sehr schlechte Größenangabe. Also der ist aber locker 40 Zentimeter, wird der hoch sein, oder?
Kann ich dir genau sagen, der ist 41 Zentimeter groß.
Ha, guck mal.
Jo, hab ich vorhin nicht ausgemessen.
Das menschliche Lineal, ey.
Das hatte ich ja, um diese Größenangaben mal auszumessen. Das habe ich ja mal den Zollstock angelegt.
Ja, klar, den Zollstock. Ja, es war super. Meine Güte.
Ja, also ich mag tatsächlich den Reaver. Also ich habe mich bewusst auch, klar war das auch aufgrund der Umstände, bei eBay gab es halt eine ziemlich geile Auktion und ich habe sie letzten Endes gewonnen und somit ein Original Forgeworld Reaver erstanden. Aber ich mochte das Modell auch schon immer irgendwie gerne. Ich fand den Warlord zu wuchtig und den Warhound vom Output zu klein und der Warlord, ach, weißt du, ich mag ihn.
Was hast du dafür bezahlt damals?
Stimmt, meine Partnerin hört nicht zu. Das waren, ich glaube, 400 Euro bei eBay. Ja,
ist schon ordentlich.
Und
aber das ist schon verdammt viel Geld.
Das ist schon verdammt guter Preis, viel, ne? Geld. Und mittlerweile geht der, glaube ich, für 1.000 weg oder so. Ich weiß es
Alter.
Nicht genau. Das ist Forgeworld gibt es ja insofern nicht. Ah, apropos Forgeworld. Ich war letztens einmal mal auf der GW-Seite und war ich wirklich, wirklich, wirklich lange nicht mehr, weil es halt auch die offizielle Forgeworld-Seite nicht mehr gab. Und ich bin 0% mit der Seite zurechtgekommen. 0%. Keine Chance. Ich hab aufgegeben. Ich habe gesagt, okay. Nee,
das ist schlimm, ne?
Keine Chance.
Ey, ich meine, ich bin ja nicht. Es tut mir leid, dass wir da auch immer wieder drüber reden müssen. Ne? Und ich weiß auch, wer nicht dafür verantwortlich ist. Es ist nämlich nicht die GW, die GW-Computerabteilung. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein für so eine Firma. Ein funktionierendes, übersichtliches Computer, also so Online-Shop-System einzupflegen. Ich meine, sowas kannst du dir doch als jeder Hinz und Kunz einfach mit so einem Tool bauen. Naja.
Sollte
aber möglich sein. Ja, aber auf jeden Fall, ich finde den Reaver mittlerweile geil. Ich habe den gar nicht. Hast du den mit Papieren bekommen? Bist du Mitglied in der Titan Owners Group?
Ja, tatsächlich ja. Ich dachte zuerst nein und dann habe ich letztens irgendwie eine Box aufgemacht und da strahlte mir das Paper halt entgegen. Tatsächlich, also ich bin nicht Mitglied bei dieser Titanen-Club, was auch immer. Nein, das nicht, aber ich könnte es, weil ich jetzt tatsächlich eine Seriennummer dazu habe, sozusagen ein offizielles Pergament.
Ich könnte mich so ärgern, dass ich meine Papiere damals, ich glaube, ich habe die einfach weggeschmissen, weil ich ein Vollidiot gewesen bin, als ich mir den Warhound gekauft habe. Ich glaube, ich habe den für 250 oder 300 Euro gekauft, glaube ich. Naja.
Gut. Genau, bleiben wir beim Reaver und erzähl noch einen kurzen Moment. Und zwar, der Reaver selbst, wie gesagt, ist eher so der Mittelklasse-Stürmer oder der Mittelklasse-Wagen der Titanen. Der besitzt einen Plasmareaktor, der eine ausreichend starke Kapazität hat, um drei Hauptwaffen zu benutzen. Zwei Armwaffen und eine Torso oder hinten auf dem Rücken platzierte Waffe. Die Schultern selbst sind nämlich nur Schulterpanzerplatten und genau. Aber auch dort gibt es Waffen mit extrem Vernichtungspotenzial. Sei es jetzt zum Beispiel den Laser-Turbodestruktor, der macht dir Löcher in viele Teile deines Körpers. Also wenn du ein anderer Titan bist. Das ist nicht sehr schön, wenn der mal loslegt. Parallel hat er genügend Energie für vier Deflektorschilde, was auch schon eine ordentliche Wucht ist. Da durchzukommen ist echt keine leichte Nummer. Und insgesamt bewegt er sich auch etwas schneller als ein Warlord. Wenn der Warlord und also der Imperator, der ist ja sowieso ziemlich lahm, aber auch der Warlord ist nicht sehr viel schneller. Der Reaver schafft zumindest schon Geschwindigkeiten von einem langsamen Fahrzeug, also beispielsweise einem Land Raider, und was schon eine gute Geschwindigkeit hat. Und Infanterie, die könnte nicht mit einem Reaver mithalten. Das ist schon mal dazu gesagt. Das ist schon mal ganz cool. Und ansonsten, was die Kampfkraft angeht, kann ein Reaver auch solo kämpfen. Und nichtsdestotrotz, also wie ich vorhin schon einmal sagte, dieses Venator Light Manipel, da ist ja die Führungsmaschine ein Reaver, gefolgt von vier Warhounds, plus minus. Und das ist eine Mannschaft, mit der legst du dich nicht gerne an. Also auch bei Legio Imperialis braucht ein Reaver schon ordentlich Zunder, bevor er einknickt. Genau.
Aber spielt man eigentlich bei Legio Imperialis, spielt man da immer irgendwie Titan, sowas Großes? Oder,
nee, gar nicht. Also wenn es wirklich darum geht, vor allem als das Spiel rauskam, wenn man da Missionsziele ergattern wollte, dann war es, glaube ich, eher nicht so günstig, wenn man Titan genutzt hat, weil die von der Wertigkeit, das Missionsziel zu halten, deutlich geringer sind als jetzt zum Beispiel Infanterie. Und deswegen hat man natürlich mehr Panzer, Infanterie und Co. gespielt und der Titan war eher so als Gimmick mit an Bord. Dann kam allerdings jetzt noch das Erweiterungsset raus, das hatte ich schon einmal in der Wochenshow mal vorgestellt, vor geraumer Zeit. Ich bin seltener Gast in der Wochenshow, schade, aber schadet Schokolade, aber da kommt die Arbeit gerne dazwischen. Das ist definitiv, oder da wurden die Regeln angepasst, dass du halt auch wirklich komplette Titanschlachten nachstellen kannst. Und wenn man sich den einen oder anderen großen Battle Report anguckt, die es so im Netz gibt, das gucke ich immer sehr gerne auf YouTube, kommt natürlich auf den YouTuber an, der die hochlädt, aber gibt es ein paar ganz gute. Und da habe ich ein Match gesehen, da war wirklich auch ein Warmaster mit an Bord und da ging es richtig doll zur Sache. Da waren die Titanen spielentscheidend, ne? Also das waren die großen Gegner. Klar sind ein oder andere Titanen auch durch andere Maschinen zu Fall gebracht worden. Also durch, keine Ahnung, Land Raider Schwadron oder ganze Lehman Russ Kontingente, die dann halt alle ihren Beschuss gebündelt haben. Aber ähnlich verhält sich das ja auch bei 40k, könnte man sagen, dass da auch die Masse an Geschützen irgendwann auch einem Titan natürlich wehtut. Genau, aber du musst nicht unbedingt immer nur Titan spielen. Bringt aber Spaß in der Größenordnung. Genau. Ach so, genau. Ich würde gerne mal dann. Stimmt, ich packe das mal in unsere Shownotes. Ich glaube, bei der Titan-Folge 1 war das nicht der Fall. Würde ich einfach mal einmal den mein 40K-Titan, also meinen großen für 28 mm, den lichte ich mal ab und auch mein Manipel, was ich dann bei Legio Imperialis spielen möchte. Ach so, und übrigens, der Reaver, den ich bemalt habe damals, der ist von der Legio Astorum. Die sind bekannt durch blau und gelber Kopf, beispielsweise. Komplett blau und gelber Kopf.
Sind wir durch mit dem Reaver?
Ja, würde ich sagen.
Okay, dann kommen wir zu den beiden kleinsten Titanenarten, die halt auch noch wirklich als Titanen zu bezeichnen sind. Es gibt ja auch schon mal, Leute nennen Knights ja auch schon mal Titanen, aber das stimmt ja eigentlich so gar nicht. Ne? Knights sind was Eigenes. Deswegen kommen wir jetzt zum Warhound-Titan. Das sind die wahrscheinlich bekanntesten, würde ich sagen, oder? Also neben dem riesigen Imperator-Titan. Ne, die sieht man immer mal wieder, die werden in Romanen auch sehr häufig erwähnt, ganz, ganz klassisch und zentral zum Beispiel auch der Angriff eines Warhounds auf Lorga, der dann zuerst Lorga mit seinem, was war denn das, mit der Inferno-Megakanone röstet und dann dann will er den Lorga irgendwie zertrampeln und dann kommt Angron angerannt und hält den Tritt auf, indem er sich halt einfach unter den Fuß stellt und die Hände nach oben reckt und dann halt so den Tritt abfedert. Also ganz geile Dinger. Das sind, wie gesagt, die kleinsten und damit aber auch einhergehend die schnellsten und wendigsten Titanen, die das Imperium oder die Titanenlegionen, das Adeptus Mechanicus und so weiter, zur Verfügung hat. Die gibt es in zwei Chassis-Klassen, sage ich jetzt mal. Und zwar haben wir da einmal das Mars-Pattern, das leider nicht so schön aussieht wie das andere. Wie hieß denn das andere nochmal? Meine Güte. Ist mir entfallen.
Rises Pattern?
Ja, Rüsa, ne?
Genau.
Ja, das finde ich ist das Hübschere. Da sieht der Hundekopf, das ist alles ein bisschen, sieht ein bisschen mehr nach so Oldtimer-Design aus, ja, alles ein bisschen abgerundeter. Und das Mars-Pattern ist halt alles ein bisschen was eckiger. Den besitze ich. Ich muss den immer noch mal komplett neu aufbauen. Nehme ich mir immer wieder vor. Mache es nie. Dank ihrer hohen Geschwindigkeit können die rasch durchs Gelände huschen und eignen sich daher perfekt für Flankenbewegung und für die Feindaufklärung. Natürlich sind die auch aufgrund ihres Arsenals dazu in der Lage, sich mit kleineren Gegnergruppen und Panzern und sowas auch zu messen, aber sind da leider halt auch alles andere als unverwundbar. Also das letzte Mal, wo ich meinen Titan gespielt habe, ist der von einer Truppe Terminator mit Hämmern gekloppt worden, und zwar ziemlich flott. Jawohl, das waren sehr viele Punkte, die waren einfach weg. Die können halt aufgrund ihrer Geschwindigkeit schon ganz gut Feuer ausweichen, aber sind dank ihrer Panzerung und Deflektorschilde auch problemlos in der Lage, dann doch einiges, also im Vergleich zu jetzt Panzern oder sowas, dann doch auch einiges wegzustecken. Die haben nämlich neben ihrer Panzerung auch zwei Void Shields, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Der Warhound Scout Titan ist wiederum von so geringer Größe, dass es ihm als quasi einzigem Titan, vielleicht im Reaver auch noch erlaubt, effektiv Deckung in Gebäuden, Ruinen oder sonstigen größeren Dingern zu nehmen. Ne? Also der wird halt auch echt gerne benutzt, um halt durch Städte zu stromern und da halt für Chaos und Verwüstung zu sorgen. Allerdings besitzt er nur einen kleinen Plasma-Reaktor, braucht er auch nicht so viel. Ne? Also das liefert halt gerade genug Energie für seine zwei Defektorschilde und dass das Waffenarsenal, was er mit sich schleppt. Die Waffen sind im Gegensatz zu seiner anderen Klasse, zu der ich dann gleich noch komme, sind die im Prinzip in die Schultern von unten eingehängt. Ja, die werden einfach so unten dran gepinnt und von da aus kann er dann damit durch die Gegend winken. Damit der Warhound noch seine vergleichsweise hohe Geschwindigkeit erreicht und halten kann, die er für seine Funktionen innerhalb der Titanenlegion benötigt, verfügt er nur über 2 Titanenwaffen. Die haben es aber in sich. Ne? Also der kann eine beliebige Kombination aus Turbolaser-Annihilatoren verwenden. Die finde ich besonders geil, ehrlich gesagt. Ich habe auch eigentlich den am liebsten mit Doppel-Turbolaser-Waffen gespielt.
Ja. Die haben auch einfach ein Potenzial. Geht mir ja nicht anders. Also die aktuell magnetisierten Waffen an meinem Reaver sind 2 Laser-Turbodestruktoren. Und du benutzt einfach so eine Maschine, um einfach andere große Maschinen aus dem Spiel zu nehmen.
Ja. Das ist das Gute daran ist halt, also der kann neben diesen Turbolaser-Annihilatoren, wie gesagt, noch das Plasmageschütz, die Inferno-Megakanone und den Vulkan-Megabolter nehmen. Ja? Vulkan-Megabolter kennt man ja auch, das ist dieser Doppel-Gatling-Heavy-Bolter, wildes Teil, halt super viel Kadenz, aber damit mähst du halt einfach nur leichte bis mittlere Infanterie weg, ne? Und zwar massenweise. Aber ist das, was man wirklich für seinen Titan nehmen will? Inferno-Megakanone ist schon nicht schlecht, ne? Das ist halt eine große Flammenschablone und die hat auch so Torrent, meine ich, ne? Plasma-geschützt, ganz nett. Aber ich meine, der Turbolaser-Annihilator, ich weiß nicht, wie es in den aktuellen Regeln ist, aber der hat halt früher, hat der halt eine Schablone gelegt mit T-Schaden, also
Ja, das ist eine Titanenkillerwaffe.
Ja, ne, also damit machst du halt einfach alles kaputt, was da unter dieser Schablone liegt, ne? Und das dann halt 2-mal. Was will man mehr? Also geht auf. Ich bin immer eher der auf Nummer sicher geht Typ gewesen. So, ja, natürlich haben so Sachen wie wie heißen sie, Autokanonen und sowas oder Raketenwerfer erfreuen sich ja auch großer Beliebtheit. Aber ich würfel nicht besonders gut. Deswegen habe ich immer, wenn ich die Gelegenheit hatte, habe ich immer Laserkanonen genommen. Ich hatte auch für meine Iron Warriors die Iron Havocs. Ich habe halt einfach 10er-Trupp mit Laserkanonen gespielt. Ey, das ist halt einfach alles kaputt. Da muss ich nicht mehr gut für würfeln.
Genau.
Wunderbar. So, aber da der Warhound wie gesagt nicht alleine ist mit diesem Namen, gibt es noch die Direwolf-Klasse. So, und das ist im Prinzip die schwere Scout-Variante. Und zwar haben wir da im Prinzip basierend auf dem Warhound ein verstärktes Chassis und das Ding hat halt neben so ein paar anderen Änderungen hat er halt noch eine schwere Waffe oben auf den Rücken draufgesetzt. Sieht ein bisschen wild aus, aber eigentlich auch ganz cool. Damit ist dieses von beiden Seiten des großen Bruderkrieges eingesetzte Gerät halt etwas schwerer gepanzert und stabiler als sein Gegenstück und unterscheidet sich durch die nicht nur oben auf dem Rücken montierte Waffe, und die etwas weiter nach vorn gebeugte Haltung auch noch an den Seitenwaffen. Und zwar hat der, weil der halt obendrauf schon dieses fette Gerät hat, etwas leichtere Waffen an den Seiten, die halt wie Zapfen einfach so aufgesteckt werden. Ne? Also die hängen nicht einfach von unten so unter den Schultern, sondern die stecken halt einfach an den Seiten. Dafür opfert der aber etwas Beweglichkeit für die Stabilität, um den Rückstoß und das Gewicht dieser Nutzlast bewältigen zu können. Nach vorne gebeugt sorgten die schwere Panzerung und die kräftigen Beine des Titan für Stabilität und Haltbarkeit. Und der hat halt Megabolter, also kleinere Megabolter in den Armen, um sich dann damit zur Wehr zu setzen. Und auf dem Rücken montiert ist es meistens ein Neuronenlaser, es kann aber auch ein Vulkangeschütz sein. Lustiger Side-Fact, ja, ist der Direwolf, Und wenn man sich das Bild mal anguckt, wie der aussieht, ja, also den gibt es auch für Legionis Imperialis als Modell, und dann gibt einfach mal, oder scrollt vielleicht ein bisschen, oder gebt mal Direwolf Battletech ein. Kennst du, vertraut bist du mit Battletech, ne, Nico?
Relativ okay, würde ich fast behaupten.
Ja, also für die, die es nicht kennen, Battletech ist ein, ja, auch ein Miniaturen-Tabletop. Also es wird ursprünglich auf Hexfeldern gespielt. Und zwar hast du da Mech-Piloten, die, das Spiel ist aus den 80ern, hat auch ein schönes 80er-Flair. Und du hast halt Mech-Piloten, die halt mit Zugehörigkeit zu verschiedenen Häusern oder auch Clans gegeneinander kämpfen. So, ganz kurz runtergebrochen. Ist ein schönes Spiel. Und da kommt in der Timeline, kommen irgendwann die Clans wieder mit fortgeschrittener Technologie. Das ist so eine Fraktion, die sich von der Menschheit so ein bisschen abgespalten hatte. Die kommen dann wieder und die bringen die Omnimax mit. Und der lange Zeit schwerste und am krassesten bewaffnete dieser Omnimax ist der Daishi, auch genannt Direwolf.
Und ich sehe es gerade, das ist ja ein bisschen Billo-Abklatsch, ne?
Ja, ja. Sagen wir mal so. Aus. Sagen wir mal, Games Workshop hat da auf jeden Fall Tribut gezollt an eine Miniaturenlegende aus den 80ern, frühen 90ern. Weil das ist schon wirklich, also der heißt nicht ja nur so, der sieht auch noch wirklich so aus.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist Copy-Paste fast.
Ja, nur dass halt obendrauf diese Buckelkanone da fehlt. Ne?
Das stimmt.
Aber das ist schon, ja, ist lustig. Wo ich mir den angeguckt habe, dachte ich so, Junge, ey, das ist schon wirklich frech geklaut. Ich hoffe, GW zahlt da, wer war anders? Ich glaube, das war Fasa, die Firma, die dahinter steckt. Ne? Fasa und Ralpata Miniaturen. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt die Rechte dran hat. Aber ich hoffe, Games Workshop sind dann auch so fair und wenn Fasa irgendwann mal sagt, so, ich weiß gar nicht, ob es Fasa noch gibt, und sagen irgendwie, ey, GW, hier, jetzt klagen wir mal so ein ganz klein bisschen, damit wir hier unser Stück vom Kuchen abhaben. Bitte seid so fair und seid dann auch für Fasa da. Ne? Das ist eine kleine Firma und die gibt es schon lange und haben früher mit viel Liebe gemacht. Ja, die haben früher viel Liebe gemacht, genau.
Ja, viel so. Liebe.
ja, aber man muss wahrscheinlich kein, Vorsicht, Übergang, Psioniker sein, um sich auszudenken, wie dieser Rechtsstreit laufen würde. Apropos Streit, den gewinnt man am besten mit einem Titanen, oder nicht?
Aber so war es von. Auf jeden Fall hast du das letzte Wort, wenn du einen einsetzt. Und ja, Punkt. kommen wir nochmal zu einem Exoten, den ich euch einmal vorstellen möchte. Und zwar einen Psi-Titan. Das ist halt eine ganz, ganz seltene, extrem seltene Kampftitan-Variante. Und ja, der dient in erster Linie dazu, mit seinen psychischen Waffen die Kräfte des Immateriums zu bündeln und seine Feinde zu besiegen. Also das, wie es sich schon so anhört, die Psi-Titanen wurden nur gewissen Elementen des Imperiums gegeben, und zwar in diesem Fall der Collegia Titanica, die als Ordo Sinister bekannt ist.
Und das klingt schon geil.
Total. Aber auch Sinister ist wieder Richtung Sinistra, also die Schwestern und Co., das kommt nicht von ungefähr. Die brauchst du auch, um einen Titan halt zu bestücken. Wir hatten ja irgendwann mal erzählt bei der letzten Folge, wie selten man einen geeigneten Titan-Piloten für solche Titanen generell findet. In diesem Fall brauchst du halt einen ganz speziellen Kommandanten, der diese modifizierte Warlord-Klasse nutzen bzw. bedienen kann.
Ja. Sinister ist übrigens, also ne, wenn wir da vom das Wort Sinister nehmen, ne, also englisch ausgesprochen, ist es unheilvoll.
Da. Das ist es aber auch
im Wasser. Aus dem Lateinischen für links.
Und zwar, diese, du musst ja erstmal geeignet sein, um diese eigene Psyche des Titans zu bändigen. Und dann musst du in diesem Fall auch noch ein Blanker sein, falls ihr euch schon so ein bisschen im Warhammer 40k-Universum auskennt. Blanker sind diejenigen, die um sich herum jede Art von psionischer Energie negieren. Das heißt, Dämonen verschwinden einfach in deren Gegenwart. Cyphus Kane zum Beispiel, der mit Abstand beliebteste Kommissar des Imperiums, hat immer seinen kleinen, bessere Hälfte, stinkendere Hälfte, sein Sidekick, die stinkendere Hälfte, mit an Bord. Und, Alter, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, wie heißt denn der nochmal, der liebe?
Jürgen.
Jürgen. Nicht mal Jürgen, sondern Jürgen. der gute alte Jürgen ist nämlich ein
bester Blanker. Mann.
Total.
Und ein Perversling. Ich liebe diesen Charakter.
Absolut. Immer so, er und seine so Porno-Tafeln. Super.
Boah, aber ich habe mal ganz kurz, ich finde es leider nicht mehr, aber da hat sich jemand die Mühe gegeben. Es gibt ein Cyphus Kane Diorama, wo er halt total heroisch auf so einem irgendwie erschlagenen Ork oder irgendwie sowas steht. Und am Fuße dieses Dioramas, irgendwie so hintenrum, ist Jürgen, der gerade Pornotäfelchen guckt.
Also ich glaube, das ist ein 3D-Modell gewesen, für 3D-Druck. Ich habe es auch mal gesehen, aber auch nicht wiedergefunden bisher. Hm. Oder mich auch nicht wieder drum bemüht.
Ja, auf jeden Fall super.
Genau, aber um Jürgens Energie oder Eigenschaft zu erklären, Cyphus Kane wäre nie so erfolgreich gewesen ohne Jürgen. Der sorgt einfach dafür, dass zum Beispiel Warp, Einflüsterung, Hexerei etc. keinerlei Einfluss auf den lieben Cyphus Kane haben, und er bleibt halt Herr seiner Sinne. Und noch dazu, ein Blanker verwirrt andere Psioniker. Also die verstehen die Welt nicht mehr. Und das sind solche Menschen, ihr kennt euch, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Blanker sogar. Das sind Menschen, die ein sehr großes Unwohlsein in eurer Gegenwart erzeugen. Also ihr fühlt euch mega unwohl. Und zwar immer, wenn die da sind. Also ich kenne mindestens eine ehemalige Arbeitskollegin, die war mit Sicherheit ein Blanker.
Ja. Also Menschen fühlen sich unangenehm, unwohl irgendwie durch die Präsenz irgendwie, ne? Man kann sie nicht lange angucken, ohne sich zu ekeln. Psioniker kriegen das blanke Kotzen in der Gegenwart von einem Blanken, ne? Kommen die überhaupt nicht drauf klar.
Genau, also irre. Aber zurück zu dem Titan. Der Titan selbst hat nicht jetzt als Warlord-Klasse, nicht die typischen vier großen Waffensysteme, mit denen er rumballert oder im Nahkampf austeilt, in diesem Fall, sondern der hat eine ganz spezielle, auf das dunkle Zeitalter zurückzuführende Technologie inne, und zwar das Kirikrux Anima. Das ist eine Waffe, die es ihm ermöglicht, psychische Fähigkeiten mit erhöhter Wirksamkeit und Ausmaß in die Umgebung zu projizieren. So, also wir haben auf der einen Seite eine psychische Psi-Waffe, wie auch immer, die allerdings von einem Blanken eingesetzt wird. Das kann ja nicht richtig sein. Korrekt. Der Blanker dient ja als Pilot und als Bändiger von verdammten menschlichen Psionikern, die chirurgisch in das Herz der Kriegsmaschine eingebaut wurden. Das ist irre. Die wurden wie so gut wie immer gegen ihren Willen dort fixiert. Als ob da jemand sagen würde, na klar, ich mach das gerne. Ja, ich habe jetzt nichts zu tun am Freitag, ich komme mal rum. Nee, so ist es nicht. Definitiv gegen ihren Willen. Die wurden da reingepflanzt, und die Prinzeps der Psi-Titanen unterworfen. So, und die haben auch einen Special-Namen, Perzeptor-Intendant, so heißen die Prinzeps der Psi-Titanen. Und wie gesagt, das sind Blanker. Also die Kombination musst du erstmal finden. Die kontrollieren die psychische Entladung oder Ladung der eingesperrten Psioniker und verhindern, dass die halt nicht irgendwie wie eine Atombombe in die Luft gehen. Da gibt es auch den ein oder anderen schönen Roman, nicht Prospero brennt, sondern die Folgegeschichte, wie zum Beispiel da die Thousand Suns auf der Welt, wie sie sich gegen die Space Wolves verteidigen, wie die, naja, unkontrolliert teilweise in die Luft gehen, also wirklich in die Luft gehen. Genau, und diese Kirikrux Anima Waffe kann man zum Beispiel einsetzen, um das innere Leiden des fixierten Psionikers nach außen zu projizieren und sorgt zum Beispiel als psychische Waffe für Wellen bitterer, bösartiger, nahezu tödlicher Angst. Existenzängste will ich es jetzt nicht nennen. Also wirklich die härteste Art von Angst, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wie, du hast keinerlei Phobien, aber wenn du in solche Wellen gerätst, dann hast du so ziemlich auf alles Phobien, inklusive deiner Haut oder was auch immer. Und fängst an, dich zu kratzen und dich aufzureißen, wie auch immer. Das kann das auf der einen Seite auslösen. Auf der anderen Seite kann es zum Beispiel Lebenskräfte von feindlichen Kämpfern entziehen, mittels Biomantie, die Zeit verzerren oder sogar einen Riss im Warp verursachen. Also das sind nur ein paar der haarsträubenden Waffenoptionen dieser Psi-Kanone runtergebrochen. Und das erinnert tatsächlich ein ganz kleines bisschen an den Versuchen, die Blaupausen des Castigators, also die Waffen, die er damals eingesetzt hat, nachzuempfinden. Nur, dass da halt mit Dämonen auf... Ich will jetzt nicht Unschuldige nennen. Die haben sich immerhin gegen das, gegen die Menschheit gerichtet. Also auf die wurde halt mit Dämonen geschossen. Naja, also wirklich spekulativ, also es gibt merkwürdige Waffe dieser Psi-Titanen. Es gibt auch viele, die sagen, nee, sowas gibt's nicht. Also es ist eine super, super seltene und auch sehr unbekannte Kampf-Titan-Variante. Und um euch hier nochmal so ein bisschen die Geschichte von, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich schon? Ui. Oh, dann würde ich sagen, ich habe ja beim letzten
Scheiß Mal... Scheiß mal auf die Geschichte.
Ja, wie sieht's aus? Ich habe beim letzten Mal schon eine Legio vorgestellt. Ich hätte sonst noch die Legio Mortis im Programm, aber wir haben schon reichlich Zeit runtergebrochen. Willst du noch deine vorstellen?
Dann reiße ich gern noch kurz meine ab.
Das wäre schön. Ja,
reiße ich noch kurz mal einen
ab. Reiß mal ab.
So, fertig.
Nein, auch.
Es war schön mit euch. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Nein. So, und zwar habe ich mir aus ganz einfachen Gründen die Legio Gryphonicus ausgesucht. Und zwar, weil ich Iron Warriors liebe und die Legio Gryphonicus an der Seite des überaus loyalen Warsmith Kirvalen, bekannt aus den Black Books, den schönen alten, und der 77. Großkompanie der Iron Warriors auf Paramar gegen die verräterischen Alpha-Legionäre unter, na, wie hieß er? Auch richtig geiles Modell. Na, ist ja auch egal. Halt unter einem namenhaften Alpha-Legions-Konsul gekämpft hat. Jawohl. Und da wurden die halt eingesetzt. Benannt ist diese Legion nach der Fabrikwelt, auf der die hergestellt wurden. Und zwar ist das die Fabrikwelt Gryphone. Das ist die eine der größten und ältesten Legios, die das Imperium so zur Verfügung hat. Und ist auch schon zur Zeit des Großen Kreuzzugs auf Seiten des Imperiums aktiv gewesen. Sie haben sehr viele, sehr große Titanen und sogar einige Imperator-Titanen. Vor dem Großen Kreuzzug oder auch während des Großen Kreuzzugs waren die eigentlich dafür bekannt, dass sie immer zusammenkämpfen. Also die waren immer vehement dagegen, sich in irgendeiner Form aufzuspalten. Und haben das auch eigentlich immer ganz gut durchziehen können. Als die Kreuzzugsflotten auf den auf die Fabrikfeld Gryphone trafen, waren die auch ziemlich schnell überzeugt, sich dem Imperium wieder anzuschließen und konnten so halt in die Truppen des Imperiums eingegliedert werden. Dort entwickelten sie sehr, sehr schnell eine geradezu fanatische Loyalität dem Imperator gegenüber. Also der Imperator stand für die immer über Loyalität zu vielleicht anderen Titanenlegionen oder selbst dem Mechanikum. Sie hatten zu dem Zeitpunkt schon die 8 umgebenden kleineren Systeme mit eingenommen, beziehungsweise sich mit denen zusammengeschlossen und bildeten so das Gryphone-Oktat. Ja? Und dieses kleine Sternenreich wurde halt dann direkt dem Imperium eingegliedert. Die Principes müsste die Mehrzahl sein, ne? Legio sind bekannt dafür, wie ehrenhaft und ritterlich die kämpfen. Die haben einen eigenen Ehrenkodex entwickelt, der halt ganz genau regelt, wie Ehrenduelle und sowas abzuhalten sind, sowohl mit den Prinzeps anderer Legionen als auch innerhalb der eigenen. Ne, für so Ehrenhandel, das muss alles seine Richtigkeit haben. Die machten sich einen Namen als schwere Nahunterstützung für verschiedenste Legionen, darunter Iron Warriors, Death Guard, aber auch loyalen Legionen und nahmen im großen Kreuzzug an so namenhaften Kampagnen teil wie den Rangdan-Xenoziden und dem Ulanor-Kreuzzug. Beides auch Sachen, die ich finde mal eigene Folgen vertragen. Also gerade der Rangdan-Xenozid ist er immer wieder Zentrum von ganz, ganz vielen Lore-Sachen, auch Spekulationen. Da gibt es so viele geile Theorien zu, wie das da gelaufen sein kann. Also würde ich wirklich gerne mich mal reinknien.
Und was, auf Uli los war, das haben wir teilweise schon besprochen und das kommt mit Sicherheit auch noch mal. Alleine ich als Xenos-Beauftragter möchte definitiv nochmal Armageddon in die Schale werfen.
Finde ich auch gut. Ich habe ja auch noch Stahllegion zu Hause. Weil die halt so besagt loyal dem Imperator gegenüber waren, kam dann halt auch mit Anbruch der Horus-Heresie der Bruch mit Horus selbst. Und die kämpften fortan halt ganz, ganz treu und fleißig auf Seiten des Imperiums. Haben natürlich auch die üblichen Kampftruppen dann mitgenommen, ne? Also ihre Skitarii und Legio Kybernetica Kohorten, die, wie gesagt, haben wir vorher schon mal erwähnt, nötig sind, um so einen Titanen halt auch zu Fuß und von innen zu schützen. Die bewegen sich auf Augenhöhe mit anderen großen alten Legionen wie Legio Crucius und Legio Mortis, auch wenn sie ein wenig kleiner sind als zum Beispiel Legio Mortis. Hast du gerade zufällig zur Hand, wie viele Titanen die Mortis haben?
Oh, nein. Die haben zum Beispiel sich auf jeden Fall aufspalten lassen. Die waren überall verteilt. Aber lass es in Summe irgendwas zwischen 150 und 200 Maschinen gewesen sein.
Ja. Also, weil ich habe hier zur Legio Gryphonicus, die haben halt verbriefte, zumindest zu Hochzeiten hatten die 176 Titanen.
Dann stell dir das Doppelte vor bei der Legio Mortis mindestens. Ja.
Im Vorfeld der Horus-Heresie halt dann doch noch aufgespalten, einfach weil die so gut darin waren, halt irgendwie Planeten und sowas einzunehmen und dann wurden die halt als Garnisonen dann so ein bisschen aufgespalten, hat Horus ja sehr gerne mal gemacht und die halt diese geballte Macht, die Legion darstellt, halt nicht auf einem Fleck zu haben, dann während der Heresie. Neben ihren ganzen Titanen hatten die auch massig Titanenbarken und Mass Conveyors, also gigantische Schiffe, die halt zum Anlanden und Transport von Titanen und Menschenmassen halt da sind und gebraucht werden. Nach der Horus-Heresie kamen die dann doch wieder zusammen. Und zwar auf Gryphone. Da hat sich dann bei so einem großen Konvent sozusagen die ganze Legion wieder eingefunden und haben gesagt, ja, von heute an bleiben wir aber alle schön zusammen. Und wie die meisten anderen Legionen sind auch die heutzutage immer noch aktiv und immer noch weiterhin loyal auf Seiten des Imperators.
Nice. Ja, ich mag die Maschinen auch gerne. Also es gibt auch tatsächlich aufgrund der ganzen Heresie so einige Legios, die halt das Zeitliche gesegnet haben. Und die haben sich tatsächlich echt behauptet. Also nicht schlecht.
Ja. Farblich sind die gräulich, grünlich, gelb. Ja, was ist denn das? So ein. Ja. Was haben wir denn hier? Ja, so ein irgendwas zwischen Mausgrau und Oliv. Mit weißen Effekten und dann gelben Schultern und auch gern mal gelben Köpfen. Schönes Farbschema.
Ja, finde ich allerdings auch. Nicht ganz so dunkel, irgendwie, aber natürlich gehalten, finde ich.
Ja, erinnert ein bisschen an, wie heißen sie? Mantis Warriors.
Ja, die sind auch ein bisschen greller, oder?
Ja, schon, aber so vom Flavor her.
Ja, das stimmt, geht in die Richtung. Ja, das... Leute, war es jetzt erstmal zu den Titanen? Es werden bestimmt den. Also, wenn ihr da großes Interesse dran habt, werden wir bestimmt nochmal den einen oder anderen thematisch mal angehen, wie zum Beispiel den Dies Irae. Das ist ja wirklich einer der absolut bekanntesten Imperator-Titanen überhaupt, der wirklich in auch vielen Romanen eine Rolle schon gespielt hat. Meines Wissens nach war der nicht auch auf Terra selbst aktiv und war dabei, die Bresche mit in den imperialen Palast mit reinzureißen.
Terra, Molech, ja. Dings hier in den Iron Warriors Romanen ist er auch dabei.
Nicht nur das, und er hat auch die mit dafür gesorgt, also wirklich um ganz, ganz am Anfang der Heresie, da war er schon am Start, auf Istvan 3. Istvan 3 war nicht das Landefeldmassaker, sondern das Abspalten und Abschaffen von allen loyalen Elementen der Horus-treuen Legion.
Und da war er schon als, stark. Auch bekannt als das Istvan 3 Atrocity. Was Atrocity ist irgendwie die Schandtat, glaube ich. Ne?
Absolut. Also wirklich, falls ihr noch mal ein paar Infos haben wollt, oder wir können euch auch noch mal andere Legios vorstellen, schreibt uns das in die Kommentare. Das hören wir doch gerne, benachrichtigt uns. Und ansonsten bleibt eigentlich nicht mehr viel, außer Musikwünsche zu äußern.
Oh ja. Hast du da was, Nico? Ja. Nico, meine Güte.
Wow.
Nilsko.
Ja, aber mit nie, ey, 50% war davon richtig, also alles okay.
Vor allen Dingen erstmal richtig gesagt und dann falsch.
Falsch verbessert. Ich würde da fast die Harmonie oder viel eher die Disharmonie von dem Psi-Titan nochmal einfangen. Ich weiß nicht, ich bin da drüber gestolpert und ich habe mich ein bisschen in dieses Lied verliebt. Es ist ohne Text und zwar von Apocalyptica, Domination. Schön, schön disharmonisch, da vibriert dir das Wein im Glas.
Das klingt ja fantastisch. Dann hätte ich gern... Boah, ich habe echt lange überlegt, aber letzte Woche entdeckt, scheint aber auch ein Riesenphänomen zu sein. Und viele hassen es, deswegen hätte ich es gern. Und zwar hätte ich gern Baby Metal mit Gimme the Chocolate. Kennst du?
So jetzt spontan nicht. Ich werde es mir wahrscheinlich gleich anhören und ich befürchte Grausames.
Guck sie mit Video an, ist super. Ist cool.
Cool. Also, dann... ist es schon, wow, wir haben eine schöne Wuchtbrumme für euch hier produziert. Sehr gut. Das passt.
Wie viel haben wir?
1,36, 1,37.
Ja, guck mal.
Ja,
perfekt.
Das langt. Guti, also an dieser Stelle einen wunderschönen Restabend, Nacht, Tag, Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Auch für die 1,5-stündige Sitzung auf der Toilette, wie auch immer.
Es war mir wie immer eine Freude mit dir. Danke für die Moderation.
Mega gut. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War ja auch eines meiner Herzthemen, die Titanen. Also an dieser Stelle Und also zu meiner Zeit jetzt hier eine wunderschöne restliche gute Nacht euch noch.
Danke gleichfalls. Und nächstes Mal geht's wieder mit dem Badab-Konflikt weiter. Und zwar haben wir dann die Exorzists. Tada!
Tada! Bis dann. Tschüss.